Heute geht es um Rebellen. Rebellen auf der Suche oder ein Rebell auf der Suche. Wir gehen heute einer Person nach. Aber das Spannende war, ich möchte euch die Geschichte erzählen. 2007 war ich an einem Konzert. Es war ein christliches Festival in Frauenfeld, hieß Springtime Festival. Und das ist so ein Konzert, wo sehr viel Rockmusik, also christliche Rockbands spielten. Es hatte Worship-Bands. Und ich ging so eben in meinen Teenagerjahren und so sehr, sehr gerne dorthin, weil ich mag Musik, ich mag auch Rockmusik. Und irgendwann kam so ein eher spezieller Mensch auf die Bühne. Er sah jetzt so aus. Ganz alleine mit seiner Gitarre und begann zu spielen. Es war sehr ruhige Musik. Es hatte so ein paar Personen, die dann begannen etwas laut, die nicht so interessiert sind, die laut begannen zu reden im Publikum. Und mit in einem Lied brach er ab, schaut sich an und sagt, das ist nicht der Moment, um zu sprechen, sondern um zuzuhören. Und hat einfach weitergespielt und es kam mir so schräg rüber. Einfach so ganz komisch. Und die Musik hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe gedacht, was ist das für eine Person? Schon älter und die sich einfach das herausnimmt, sein Lied zu unterbrechen und einfach sein Publikum zurechtzuweisen. Man denkt, ja, es ist nicht so klassisch und irgendwie, wie kommt er darauf, dass er das machen darf? Und ich habe mich dann, die Musik hat mir sehr gut gefallen, ich habe mich dann ein bisschen über ihn informiert. Es ist Larry Norman und die einen kennen ihn vielleicht, er ist in einem Armenviertel aufgewachsen in den USA und hat schon immer eigentlich Rockmusik gespielt und war in einer Rockband und so weiter. Und dann hat er sich bekehrt, hat Jesus kennengelernt und er sah keinen Widerspruch zwischen Musik, Schlagzeug, Rockmusik und seinem Glauben. Und hat dann begonnen, christliche Rockmusik zu schreiben. Und zu dieser Zeit, also ein Schlagzeug in einer Low-Price-Band wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Rockmusik, das war sowieso alles ganz schlecht. Und so kam es, dass er dann mehrfach aus Gemeinden rausgeflogen ist, dass sie ihn gebeten haben, nicht mehr zu kommen, weil er ja Rockmusiker ist. Und das hat dazu geführt, dass er erst recht versuchte, das bekannt zu machen, sehr viele Musik geschrieben hat, wirklich zum Teil auch Low-Price-Musik geschrieben hat, halt rockige Low-Price-Musik mit Schlagzeug, was zu dieser Zeit ganz vielen nicht gefiel. Und er kämpfte eigentlich sein Leben lang dafür, dass auch in Gemeinden rockige Lieder gespielt werden dürfen, dass man als Christ auch Rockmusik hören darf. Und das ist sehr spannend, da ein bisschen zu sehen, wie er auch gelitten hat. Und in einem, ziemlich zu Beginn seiner, also dann zum Glauben kam und merkte, da stieß er auf große Ablehnung, hat er ein Lied geschrieben, das ist bis heute sehr, sehr bekannt. Das hieß, Why Should the Devil Have All the Good Music? Und das war so sein Statement, warum soll man nicht gute Musik nutzen, um Gott zu loben, um ihn zu verherrlichen, um ihn auch bekannt zu machen in dieser Musikszene und bei diesen vielen Menschen, die ihn nicht kannten. Und es war wirklich ein Rebell und das hat ihn so geprägt, dass er dann eben 2007, er war dann schon sehr alt, einfach sich eigentlich überhaupt nicht mehr interessierte, was alle anderen sagten, sondern einfach noch mit seinen Liedern Gott dienen wollte, Gott die Ehre geben wollte und sich dann ganz stark aufgeregt hat, als sich dann einzelne Personen nicht dafür interessierten. Also man kann sagen, er war ein Rebell. Und leider war es das einzige Konzert, das ich von ihm sah. Ein halbes Jahr später, glaube ich, nach diesem Auftritt, ist er verstorben. Und ich habe manchmal gedacht, es wäre spannend gewesen, jetzt wo ich ihn ein bisschen besser kenne, nochmals in ein Konzert zu gehen. Aber ja, und ich finde das so spannend. Er war wirklich unorthodox, rebellisch, vermutlich ziemlich mühsam im Umgang in gewissen Situationen, aber er hat etwas erreicht. Und wenn wir so schauen, auch in die Verwandtschaft oder in den Stammbaum von Jesus, dann entdecken wir ganz viele so Rebellen oder auch komische Personen, die manchmal bessere, manchmal schlechtere reagiert haben, aber die etwas bewirkt haben, die etwas verändert haben. Und wir möchten heute uns Jakob widmen. Und zwar Jakob, der auch sehr stark ein Rebell war. Also ich möchte das ein bisschen zusammenfassen. Es begann schon im Mutterleib. Er war ein Zwilling mit Esau zusammen. Und wir lesen in der Bibel, wie er schon im Mutterleib merkte die Mutter, oh, die gehen aufeinander los, was ist hier los? Und fragte dann Gott, was geschieht hier in mir drin? Und Gott sagte zur Mutter und sagte, schau, jeder Sohn wird ein Volk werden letztendlich. Aber der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das war ich zu dieser Zeit gar nicht, das konnte man sich nicht vorstellen. Der Ältere, der war der Alleinerbe, wurde das Familienoberhaupt, das war ja ein ganzes Sippen. Und dass da der Jüngere auf einmal das Sagen haben sollte, war ja sehr unklar oder sehr fast unvorstellbar. Aber es war Gott, der es euch Jakobs Mutter gezeigt hatte. Und es ging dann weiter bei der Geburt. Esau, sein Bruder, kam eben zuerst auf die Welt, war der Ältere. Und das war, als man ihn hochhob, damit er seinen ersten Schrei machen konnte, so der Schrei, das Zeichen, er lebt, das ist alles in Ordnung, er ist eben wirklich der Erstgeborene, heißt es in der Bibel, dass den Jakob nach seinen Fersen gegriffen hat und versucht hat zu sagen, hey, nicht so schnell, ich will doch. Und deshalb bekam er dann auch seinen Namen Jakob, im Anlegen, dass er an den Fersen gegriffen hat. Man könnte vielleicht in diesem Zusammenhang auch so übersetzen, eigentlich als Betrüger. Der da versuchte, das Recht zu erschleichen, dass er als Erster auf die Welt gekommen ist. Ob das so bewusst war in diesem Moment, wir wissen es nicht, er war noch sehr klein, aber wo wir wissen, dass er sehr bewusst gehandelt hat, ist dann später. Seine Mutter hat ihm erzählt, dass eben, was Gott über ihn und über Esau, seinen Bruder, gesagt hat. Und dann lesen wir, dass er eigentlich mit einer List seinen Bruder dazu gebracht hat, dass er sagt, ja gut, das Erstgeburtsrecht, ich verspreche dir, dass ich das an dich abtrete. Und das ist etwas, ein No-Go von Esau sowieso, diese Vorstellung, irgendwie dieses Recht vom Alleinerbe, dieses Recht von dem Segen, den Gott, der das Familienoberhaupt jeweils über den Erstgeborenen spricht und so weiter, das abzutreten. Das war unglaublich. Aber Jakob war sehr gewitzt, er wusste, wie er mit seinem Bruder umgehen musste und schaffte es tatsächlich, ihn zu diesem zu bringen. Allein durch List, allein durch gute Analyse, würden andere vielleicht sagen, aber auf eine sehr ungute Art und Weise. Und dann noch etwas später ging es um den Segen, den er erhalten sollte von seinem Vater, oder Esau erhalten sollte von seinem Vater. Und als dann Esau weg war, verkleidete er sich als Esau, sein Vater sah nicht mehr so gut und schaffte es, sich als Esau aufzugeben, damit sein Vater all diesen Segen, der eigentlich dem Erstgeborenen zustand, dass er selbst diesen erhalten sollte. Also man stellt sich vor, Esau wäre rechtmäßig der Erstgeborene, wird dazu manipuliert, könnte man sagen, sein Erstgeburtsrecht abzutreten, verliert durch eine List von Jakob all diese Segnungen von seinem Vater, die extrem wichtig waren. Das eigentlich bedeutet, all das Familienoberhaupt betete und wünschte und betete für den Erstgeborenen, dass er reiche Ernte haben kann, dass er beschützt, bewahrt bleibt, dass er dieses Familienimperium, diese Sippschaft weiterführen kann, dass er dieses leiten soll. All das bittete seinen Vater. Und Esau blieb zurück und hatte das Nachsehen. Stand da und sagte, ja, und jetzt. Und man kann sich vorstellen, dass dann irgendwann auch bei Esau die Sicherung durchgebrannt ist und er einfach seinem Sohn seinem jüngeren Bruder hinterher ist und ihm wirklich nicht nur Schimpf und Schand sagen wollte, sondern wirklich ans Leder wollte. Und so kam es, dass eigentlich dann Jakob fliehen musste, verfolgt von seinem Bruder, weg musste und lebte eigentlich eine Zeit außerhalb seiner Heimat, und erlebte dort eben ganz viel auch nicht sonderlich schöne Dinge. Er wurde selbst betrogen, wollte eine Frau heiraten und merkte, dass ihm eine falsche Frau untergeschoben wurde, bös gesagt. Eine ziemlich heftige Überraschung, sodass er noch länger dort arbeiten musste. Er selbst merkte er, dass er zu Besitz kommen musste, musste er irgendwo, dass er Reichtum bekommen kann. Das war mit Herden dazumal. Hat er mit List seinen Schwiegervater dann überlistet, dass er eigentlich all die guten Schafe bekommt, all die fruchtbaren Dinge. Und er eigentlich sein Besitz sehr stark wuchs, während sein Schwiegervater nicht unbedingt arm zurückblieb, aber einfach nicht all das Beste bekam, sondern all das Beste eigentlich immer ihm zufiel. Also auch hier wieder hat er sich all das genommen, mit List, mit Trug, mit sehr viel Intelligenz, dass er das hingekriegt hat, aber es war seine eigene Anstrengung, dass er zu Reichtum kam, dass man Ansehen hatte, dass man wusste, wer er ist. Und es führte dann so weit, dass auch diese Beziehung zum Schwiegervater, wo er wohnte, dann nicht mehr tragbar wurde. Und wir lesen, dass dann Jakob eigentlich fliehen musste von seinem eigenen Schwiegervater. Also nachdem er von seinem eigenen Bruder geflohen ist, ein Zuhause gefunden hat, hat er auch dort wieder so gearbeitet, so sich durchgesetzt, dass er auch wieder von seinem Schwiegervater fliehen musste. Und wir lesen dann, dass es so eine halbwegs Versöhnung mit dem Schwiegervater gab, aber Jakob wusste, jetzt muss ich weg und er wollte zurück nach Hause, zurück dorthin, wo er aufgewachsen war. Aber in diesem Moment wurde es ihm klar, seine Heimat war verbrannte Erde, das war ein Ort, wo er nicht mehr hin konnte. Weil da war diese, also wir reden hier von 20 Jahren, wo Jakob weg war. Und diese Beziehung, die war einfach mit Esau, das war hinüber, das war kaputt. Und die einzige Chance, dass er zurückkommt in seine Heimat, war irgendwie eine Versöhnung hinbekommen mit Esau. Dem er eigentlich alles, was irgendwie möglich ist, geklaut hatte. Und er schickt dann einen Bote, der Esau sagt, Jakob kommt dann wieder. Die Reaktion von Esau ist, er packt sich 400 Leute und zieht Jakob entgegen. 400, eine stattliche Armee, würde man sagen, zu dieser Zeit sowieso. Und Jakob ist verzweifelt. Er steht so hier und merkt, so wie er eigentlich immer seine Geschäfte geführt hat, so wie er zu Reichtum gekommen ist, so wie er gelebt hat, führt ihn irgendwo in eine Sackgasse, wo letztendlich alle, aber alle verstritten sind. Und er betet zu Gott und sagt, Herr, du musst helfen, ich weiß nicht wie, wo, was, wie soll sich das klären, greif du ein, schaff du, dass Esau mir wohlgesinnt ist. Und er versucht dann auch alles Menschenmögliche mit seiner ganzen Weisheit, die er hat, dass er riesige Geschenke bereit macht für Esau, die vorschickt vor ihm her, dass er nicht der Erste ist, den Esau sieht, sondern zuerst große Geschenke. Er teilt sie in Gruppen auf, dass wenn Esau eben doch aggressiv wäre, dass die anderen Gruppen dann fliehen könnten und so weiter. Also eigentlich sehr strategisch bereitet er alles vor. Und es kommt der Moment, wo er alles nach vorne geschickt hat, alles gesagt hat, geht schon mal, stimmt ihn freundlich, bevor ich dann komme. Der Grund, warum er eigentlich alles verloren hat. Und dann bleibt er ganz alleine an einem Ort zurück. Ganz alleine, als sein seine Familie, seine Herden, seine Diener, alles sind vor ihm hergezogen. Er weiß nicht, sieht er sie wieder? Kommt das gut? Oder wie steht Esau zu ihm? Und das ist ein Riesenzerbruch. Das ist ein Riesenschmerzmoment, wo er merkt, eigentlich alles ist kaputt. Mir kann alles, was ich bis jetzt dafür gearbeitet habe, genommen werden. Sogar mein Leben, wenn es dumm läuft. Und dann lesen wir im 1. Mose 32, Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte,
rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Er sprach, wie heißt du? Er aber antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie du heißt. Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Wir lesen es in den Propheten, dass das eigentlich eine Begegnung war mit Gott. Wo Gott ihm begegnete, wo er mit Gott kämpfte, wie es so schön heißt oder eben unschön heißt. Und das ist eine ganz spezielle, eine sehr verwirrende Begegnung für Jakob auch. Was geschieht hier? Wieso kämpft Gott gegen ihn? Und er merkt in dieser Begegnung drin, was eigentlich der ganze Weg in seinem Leben, den er getan hat, den er gegangen ist, was eigentlich geschehen ist in dieser Zeit. Gott sagt hier, du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und gewonnen. Eine Zusammenfassung vielleicht von all dieser List, von all dieser Trug, die er an den Tag gelegt hat, dorthin zu kommen, dass er das bekommt, was eigentlich Gott seiner Mutter bereits zugesprochen hat. Eine Zusage von Gott, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und er hat sein Leben lang versucht, das irgendwo selbst in die Hand zu nehmen, selbst umzusetzen, was da geht. Er hat dabei diverse Leute verletzt. Er hat dabei Riesenchaos angerichtet. Und letztendlich, könnt ihr euch vorstellen, es ist nicht wirklich ein großes Vertrauen Gott gegenüber, wenn ich versuche, auf meine eigenen Wege das zu bekommen, was Gott mir eigentlich zugesagt hat. Also es war nicht nur ein Kampf mit den Menschen, gegen die Menschen, sondern eben auch mit Gott. Und in diesem Moment versteht er, es geht ihm gar nicht darum, in diesem Kampf irgendwie Gott zu überwinden, sondern um was es ihm geht, ist, dass er gesegnet wird. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Das ist ein Moment des tiefen Zerbruchs von Jakob, wo er merkt, ich habe so viel versucht und alles ist nur schlimmer geworden. Dort, wo ich es in die Hand genommen habe, dort, wo ich etwas versucht habe, ist alles bachab gegangen. Habe ich verbrannte Erde zurückgelassen, habe ich meine Familie, sowohl mein Bruder, mein Schwiegervater, ich habe alle verletzt, ich habe alle betrogen und jetzt könnte mir alles geraubt werden. Ich kann es nicht. Aber Herr, du musst mich segnen. Du musst mir das schenken, was du mir eigentlich zugesagt hast. Und dieser Moment, wo das geschieht, ist es Gott, der ihm einen neuen Namen gibt. Nicht mehr Jakob, nicht mehr der Betrüger, nicht mehr der mit List und Trug alles versucht an sich zu reißen, sondern Israel. Sein neuer Name. Das heißt, der mit Gott kämpft. Und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern um diesen Segen kämpft, um das Entscheidende, um das Wichtige mit Gott kämpft. Nicht mit allen Menschen, nicht mit allen rundherum. Nicht mehr der Betrüger ist, sondern der mit Gott ringt, der von ihm etwas wünscht, der von ihm den Segen wünscht. Und wir lesen dann, wie es weitergeht am Morgen, nachdem er eigentlich diesen Zerbruch erlitten hat und verstanden hat, ich kann so nicht weitermachen, ich kann nicht alle betrügen, ich kann es nicht mit meinem eigenen Engagement alles irgendwie richtig hinbiegen, dass es so kommt, wie Gott es eigentlich möchte, weil ich zerstöre so vieles. Nach dieser Versöhnung mit Gott in diesem Moment kommt der Morgen, der Sonnenaufgang, wo es ganz anders war als am Abend, wo er noch ins Bett ging. Und an diesem Tag begegnet ihm Esau. Esau sieht ihn und es kommt eben nicht zur großen Katastrophe. Es ist nicht so, dass Esau alles kurz und klein schlägt, sondern es kommt zur großen Versöhnung mit Jakob. Wo Esau sagt, du hast mich um alles betrogen, aber Gott war trotzdem an meiner Seite. Gott hat geschaut, dass ich ihm trotzdem genügend habe. Also Gott hat nicht nur für Jakob geschaut in dieser Zeit, sondern er war auch mit Esau. In all dem, was er verloren hatte, in all dem, wo er betrogen wurde, dass es ihm trotzdem genügte, dass er trotzdem das hatte, was er brauchte, sodass er sagt, ich brauche dein Geschenk nicht einmal, ich habe genug. Und sie eigentlich so wieder eine Familie werden konnten, in dem Sinne, dass sie sich vergeben können. So viel zum Rebell, der alles versucht, um das zu bekommen, was er will, was er braucht. Jakob, von Geburt an getrimmt auf, ich brauche das. Ich will der Erste sein. Ich will das bekommen, was mir zugesagt wird. Und ich nutze alle Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, damit ich zu dem komme. Ich glaube, was wir daraus lernen dürfen, ist eben, dass wir das nicht erarbeiten können mit eigener Kraft und eigener Gewalt und eigenem List und Trug, dass wir zu Gottes Segen kommen, dem kommen, was Gott uns zugesagt hat. Was sagt das aus, wenn Gott dir etwas sagt und du dann die erste Reaktion ist, oh, wie bekomme ich jetzt das, wie komme ich jetzt dorthin, was muss ich tun, damit das geschieht? Sagt aus, ich vertraue Gott nicht, dass er eingreifen kann. Ich vertraue ihm nicht, dass er es mir wirklich schenkt. Ich muss es mir selbst holen. Und es zerstört eigentlich einen wunderschönen Moment, ein Riesengeschenk, das Gott dir machen möchte. Mein Vater hat mir eine Geschichte erzählt aus seiner Kindheit. Und die finde ich so passend. Und zwar immer an Weihnachten hat meine Großmutter sie war immer früh dran mit den Geschenken einkaufen. Und dann hat er gesehen, ja, sie hat wieder große Taschen dabei, es sind wahrscheinlich die Weihnachtsgeschenke. Und sie waren auf einem Bauernhof. Meine Großmutter ging wieder hinaus und musste mithelfen auf dem Hof. Und mein Vater nutzte den Moment, er wusste genau, wo die Geschenke waren. Schlich sich ins Zimmer hinein, den Schrank auf und durchforstete alle Geschenke, die sie gekauft hat. Welches ist wohl meins? Ach, das, ja, natürlich ist es das. Wow, ich freue mich riesig auf den Moment, wenn ich das dann bekomme. Wow, cool. Machte die Türe zu, dann musste er halt noch einige Wochen warten. Dann kam der Weihnachtsabend. Der Moment, wo die Geschenke ausgepackt werden. Und einer nach dem anderen bekam die Geschenke von seinen Geschwistern. Und irgendwie hat dummerweise meine Großmutter herausgefunden, dass mein Vater hinter den Geschenken war. Und als er an die Reihe kam, sagte sie nur, ja, wir haben dir ja ein Geschenk gekauft. Du hast es ja auch schon gesehen, du weißt ja auch, wo es ist, du darfst es dir jetzt holen. Es war eine ziemlich heftige Lektion für meinen Vater. Das hat er uns noch einige Male erzählt. Der wunderschöne Moment, wo er doch ein Geschenk bekommen würde, wo er es auspacken darf, wo er neugierig ist, was ist es echt? Ich sehe der erste Teil von der Verpackung, oh, es könnte das sein, alles geraubt, weil er zu seiner Zeit sich einfach mal einen Blick verschaffte und sagte, ich will wissen, was es ist. Oh, ich möchte es möglichst jetzt schon haben. Och, aus seiner eigenen Drängen heraus hat es ihm diesen wunderschönen Moment vom Beschenktwerden, dieser Moment, der eigentlich als ein Moment der Liebe von meiner Großmutter und meinem Großvater für meinen Vater gedacht war, zerstört. Er hat es danach nie mehr gemacht, auch wenn sie die Geschenke immer noch am gleichen Ort aufbewahrte. Aber es war so für ihn so. Er hat auf einmal gemerkt, wie schlimm das ist, wenn das Geschenk nicht mehr als solches angenommen werden kann. Und so ist es manchmal auch dort, wo Gott uns Segen schenken möchte, wo er uns Dinge zugesagt hat. Ist es eben auch manchmal wichtig, dass es zur rechten Zeit kommt. Nicht viel zu früh, bei Gott wissen wir, es kommt nicht zu spät, sondern genau zur rechten Zeit. Und dort, wo wir es selbst erarbeiten, selbst herbeiführen, wir sehen es bei Jakob, gibt es rundherum ziemlich viel Kollateralschaden, ziemlich viel Konflikte. ziemlich viele Probleme, was eben nicht in dem Zusammenhang steht, wo, wie wir Gott kennen, dass er es schafft, auch schwierige Situationen in einem Frieden zu klären, in einer Freude, in einer Gerechtigkeit allen gegenüber. Und Jakob hat es durchgezogen, selbst, und gerecht war es definitiv nicht. Lass dich dort, wo Gott dir Dinge zugesagt hat, lass dich beschenken von dem, von seinem Segen, das er dir geben möchte. Und erzwing es nicht oder führe es schnell herbei. Natürlich haben wir eine Eigenverantwortung. Also wir können nicht nur, oder oftmals ist es so, wir gehen durch den Alltag und erleben da, dass wir gewisse Entscheidungen trotzdem selbst treffen. Aber dort, wo wir einen Weg gehen, auch um das zu bekommen, was Gott uns vielleicht zugesagt hat, einen Segen, dann ist es nie etwas mit Lug, mit Trug, wo andere verletzt werden, wo Frieden zerbricht, sondern mir hat mal jemand gesagt, es ist immer der Weg zur Eigenverantwortung, zudem ist immer der Weg, der nach Reich Gottes schmeckt. Reich Gottes dort, wo Frieden ist, dort, wo wir in Frieden gewisse Dinge klären können, dort, wo wir in einer Gerechtigkeit miteinander gewisse Entscheidungen gehen, einen Weg gehen, dort geht unsere Eigenverantwortung durch, um das zu bekommen, was Gott uns schenkt. Und manchmal schenkt er es uns sogar auf dem Sofa liegend oder im Schlaf oder wie auch immer. Ich wurde schon so oft beschenkt von Gott, dass ich, ja, und ganz oft habe ich eigentlich nichts dafür getan. Führ nicht den Segen selbst herbei, sondern lass ihn dir von Gott schenken. Und einen zweiten Punkt, den ich mitnehmen möchte aus dieser Geschichte auch. Wir sehen, dass eigentlich all das, was er getan hat, so rundherum Zerstörung in Beziehungen, Zerstörung im materiellen Eigentum seines Schwiegervaters und so weiter geführt hat, zu ganz vielen schlechten Dingen, zu ganz vielen Konflikten. Aber dort, wo Jakob dieser Moment hatte, wo er verstanden hat, ich habe mit dem Menschen gekämpft und ich habe mit Gott gekämpft, dabei sollte ich es mir doch von Gott schenken lassen. Und als er das verstanden hat, wurde es möglich, dass auch Esau und Jakob wieder eine Versöhnung erleben durften. Erst dieser Zerbruch war nötig von Jakob, dass er merken konnte, oh, hoppla, dieser Weg war nicht der richtige. Und es fand eine wunderschöne Versöhnung statt mit seinem Bruder in der Familie, wo wieder Dinge geklärt werden konnten. Eine Familie, die über 20 Jahre zerrissen war wegen finanziellen Motiven, wegen Macht, wo sich Jakob auch ein Stück weit an Macht, eine Chefposition, Familienoberhaupt gesehen hat. Wegen all dem wurde seine Familie auseinandergerissen und zerstört. Bei uns, glaube ich, haben wir durch ganz viele Situationen immer wieder Konflikte, zum Teil langjährige Konflikte, die brennen, teilweise in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, wie auch immer, Dinge, die nicht geordnet werden konnten. Und wir sehen dort, wo eine Versöhnung mit Gott stattgefunden hat, wird eine Versöhnung auch zwischen den Menschen möglich. Und vielleicht bist du in einer Rolle wie Jakob, bist du der Fehler gemacht hat, der aktiv in den Kampf gegangen ist, seinen Schild hervorgenommen hat und gesagt, und hier stehe ich und jetzt macht Platz. Du der vielleicht andere verletzt hat für deinen eigenen Vorteil. Aber vielleicht bist du auch in der Rolle von Esau, wo du einfach da warst und miterleben musstest, wie dir Dinge geklaut wurden, wie du ungerecht behandelt wurdest, wie du um dein Recht gebracht wurdest. Und wir sehen, wie Gott sowohl bei Esau als auch bei Jakob auf diesem Weg war, mit ihnen unterwegs war in dem drin. Und ich glaube, wir glauben daran, dass Gott heute noch auch zu uns spricht. Und falls du jetzt in dieser Zeit auch einfach kurz einen Gedanken hattest an einen Konflikt, an eine Situation, die nicht geklärt ist in deinem Umfeld, möchte ich dir Mut machen, Gott zeigt solche Dinge nicht. Einfach, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast und sagst, oh, da war ich leider in der Situation von Jakob und bei dem bleibt es stehen. Sondern es ist dann, zeigt er solche Dinge, wenn er sich wünscht, dass dort auch Versöhnung hineinkommen kann. Konflikte, vielleicht auch alte, langjährige Konflikte, vielleicht in der Familie, wo auch immer, wieder geklärt werden können, wie bei Jakob und Esau. Und auch dort, wo du vielleicht von der Rolle her von Esau bist, dass du dort aktiv vergeben kannst und vielleicht sogar auf die Person zugehen kannst, die dich verletzt hat, um das zu klären. Wir wollen da wirklich darauf vertrauen, dass Gott hier auch zu dir spricht, Dinge zeigt, dass diese Dinge dann nicht einfach an dir vorbeigehen und denkt, oh, ja, da hätte ich so einen Konflikt, sondern geh ihn aktiv an. Weil dort, wo eine Versöhnung mit Gott stattgefunden hat, ist es möglich, dass eine Versöhnung auch zwischen den Menschen stattfinden kann. Und so kommen wir auch, oder das ist wiederum, diese zwei Punkte, die hängen zusammen. Gottes Segen, das er dir schenken möchte, besteht nicht in oder nicht nur in irgendwelchen übernatürlichen Segnungen, sondern eben ganz stark auch dort, wo Beziehungen wiederhergestellt werden können, wo du vergeben kannst oder wo du merkst, dir wurde vergeben, wo du Konflikte wieder aus der Welt schaffen kannst, wo zwischenmenschliche Probleme geklärt werden. Auch das ist ein Teil von Gottes Segen. Und es ist so etwas Wunderschönes, durch ein Leben gehen zu können, ohne die vielen Altlasten, all diese Vergebung, die nicht ausgesprochen wurde, die, an der ich vielleicht noch festhange, wo ich mich noch dran klammere, immer wieder daran denke, aber der, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Und die vielleicht über Jahre mit mir trage. Das macht dich selbst kaputt. Es ist ein Segen, wo wir Vergebung erleben. Es ist ein Segen, wo wir Versöhnung erleben und wo wir das selbst aussprechen können. Ich habe diese Predigt genannt, ein Rebell auf der Suche. Und wir sehen bei Jakob, wie er nicht mehr der gleiche Rebell oder Rebell in einem negativen Sinne war, als er diese Versöhnung mit Gott erlebte und erkannt hat, er möchte sich das schenken lassen von Gott. Das, was er ihm zugesagt hat, seinen Segen, den er hat. Und er muss es nicht mit Gewalt, mit List an sich reißen. Ich wünsche euch heute Morgen für die kommende Woche, dass Gott zu euch redet, dass ihr merkt, wie ihr in Gottes Arme genommen seid. Wie ihr vielleicht, ich hoffe es, auf eine etwas dezentere Art und Weise als in einem Ringkampf mit Gott steht, sondern ihr ihm begegnen könnt und merkt, wie er bei euch ist, wie er euch Dinge zeigt. Wie er vielleicht zeigt, wo noch Konflikte da sind, wo er sich so wünscht, wo Versöhnung hineinkommen kann. Und so möchte ich diese Predigt beschließen, möchten uns einfach kurz eine Zeit nehmen, wir vertrauen darauf, dass er redet, wo Dinge dran sind in deinem Leben. Vielleicht ist es auch in der kommenden Woche, wo du auf etwas gestoßen wirst im Alltag, wo du merkst, oh, da sind noch alte Konflikte da, die noch nicht bereinigt sind. Und die möchten wir einfach vor Gott bringen, dort, wo wir versöhnt sind. Mit Gott dürfen wir auch wieder Versöhnung erleben im Zwischenmenschlichen.